Wir haben es gelesen, vorhin am Gottesdienstblatt, das Thema für den Sonntag, auch für die Predigt, Kantate. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Vielleicht wundern sich manche, wieso ich gerade dieses Thema gewählt habe, aber auch wenn die Gabe des Singens nicht meine Gabe ist, so mag ich Lieder sehr, ich mag Musik sehr und vor allem Texte sprechen mich sehr an. Aber es ist nicht der einzige Grund, warum ich dieses Thema gewählt habe. Aber zunächst einmal noch zum Thema Kantate. Konzi Gessler hat schon erwähnt, dass das Sonntagsbezeichnungen sind. Ist eigentlich schon eine ganz alte Sache. Nach der Reformation wollte man eigentlich von den katholischen Heiligenbezeichnungen und auch von den Marienbezeichnungen wegkommen und hat sich überlegt, dass man vielen Sonntagen einfach einen Namen gibt, außer den gängigen Festen wie Ostern, Weihnachten und Pfingsten. Und ich finde schön, dass gerade nach Ostern es 3 Sonntage gibt, der 3., 4. und 5., die so imperative Befehlsformen enthalten. Das beginnt mit Jubilate, jubelt, heute Kantate singt und Rogate betet. Aber ich finde, irgendwie gehören sie zusammen, denn wenn wir singen, dann beten wir eigentlich sehr oft auch. Und manchmal jubeln wir auch, je nach Lied. Das heißt, das war der erste Grund. Als ich gesehen habe, heute Predigt, es ist der Sonntag Kantate, wäre doch eine Möglichkeit. Zweitens ist mir aufgefallen und ich beobachte Lieder sehr, auch die Texte, die gesungen werden, dass sich im Laufe der Jahre und Jahrhunderte sowieso die Lieder geändert haben. Nicht nur die Musik, das sowieso, auch die ganzen Möglichkeiten, die wir heute haben. Aber auch, wenn man in die Kirchengeschichte hineinschaut, es ändern sich die Lieder immer wieder. Es war ja in der Reformation und den Reformatoren sehr wichtig, Gemeindelieder zu sammeln, in der Kirche zu singen. Man hat auch früher viel mehr gesungen, natürlich, es gab ja weniger Berieselung. Und das war ein ganz wichtiger Teil auch der Reformation, die Lieder, die damals gesungen wurden. Manchmal hat man diese Gemeindegesangsbücher, das habe ich jetzt einmal gelesen, sogar als Evangelien der Laien bezeichnet. Die Leute haben viel auswendig gekannt. Auch wenn sie kein Liederbuch hatten, so haben sie sich, oder es war in der Kirche vorhanden, in der Gemeinde, so haben sie sich die Lieder gemerkt und nicht jeder konnte sich eine Bibel leisten. Das war nicht so einfach wie heute. In der Erweckungsbewegung des 17. und 18. Jahrhunderts, den sogenannten Pietismus, sind dann ganz viele Lieder dazugekommen, vor allem auch Lieder, die zur Umkehr, zur Buße, zur Hinwendung zu Gott riefen. Mitte des 20. Jahrhunderts, so in die 60er Jahre, wo man ja alles besser machen wollte und alles besser gewusst hat, da sind dann auch wieder viele neue Lieder entstanden, da wollte man dann einfach was Neues singen. Interessanterweise sind diese Lieder, die für uns damals in meiner Jugend sehr modern waren, heute schon wieder lange überholt. Heute sind wir sehr beeinflusst von der wachsenden charismatischen Bewegung und es sind vor allem Lob- und Danklieder, die wir singen. Spannend, dass sich Lieder auch im Laufe der Zeit ändern. Und dann gibt's noch einen dritten Grund, wie ich auf das Thema gekommen bin, und das liegt an einem Buch. Ich lese momentan, und das schon sehr lange, zum Nachteil meines Mannes, wer möchte es auch gern lesen, aber das kann man nicht so schnell durchlesen, das ist ein bisschen härtere Kost. Es ist von Ulrich Eggers, manchen ist der Autor bekannt, und es heißt Ehrlich glauben. Und ich möchte da einiges vorlesen und ich sage es gleich, es ist eigentlich schon etwas härtere Kost, also man muss sich wirklich damit beschäftigen, deswegen brauche ich euch immer wieder und lese das immer nur abschnittsweise. Und er schreibt Folgendes über das Singen in der Gemeinde. Immer wieder geht es mir so, dass ich den Atem anhalte und mich frage, warum singen die anderen das so einfach? Warum trauen die sich das? Warum sagen die das hier so laut, aber ich sehe in ihrem Leben so wenig davon? Das stimmt doch gar nicht, was die da singen. Ich zumindest tue mir schwer damit. Ich singe gern. Ich bin ein Typ, der durch Lieder stark erreichbar ist. Bei besonders schönen Texten oder Melodien, bei eindrucksvollen Gottesdiensten oder Konzerten können mir schnell einmal die Tränen in die Augen steigen. Ich bin da nah am Wasser gebaut. Lieder bedeuten mir etwas. Oft sind es gesungene Gebete, Worte und Texte, in denen ich mich Gott nahe hingebe und mein Vertrauen sich manchmal weit aus dem Fenster hängt. Und das ist gut so, wir brauchen es, dass unser Glaube ganzheitlich in uns wurzelt. Aber gerade weil ein Lied so tief gehen kann, möchte ich ehrlich sein. Ich kann doch Gott nicht einfach so mit Anlauf belügen, denke ich. Ich kann doch nicht einfach Worte aussprechen, die ich gar nicht abdecken kann oder umsetzen will. Ich schaufle schon genug Sünden in meinen Lebensrucksack. Da muss ich nicht auch noch so offensichtlich unwahr sein vor Gott. Ich mag viele der neuen Anbetungslieder sehr und gehöre nicht zu ihren Kritikern, auch wenn ich ein großer Freund der alten Kirchenlieder bin und sie für wahre Glaubensschätze halte. Manchmal aber scheinen mir gerade einige der neuen Lieder so überschwänglich und vollmundig getextet, dass sie uns, besonders im Zusammenhang mit schönen Melodien, schnell einmal zum Lügen verführen. Anbetungszeit im Sonntagsgottesdienst. Du bist die Hilfe, die nie zu spät kommt, du bist der Retter in großer Not, schmettern wir gerade, aber in mir wehrt sich etwas. Du bist die Hilfe, die nie zu spät kommt, was für eine steile Aussage, denke ich. Stimmt das wirklich? Kann man das so sagen? Ich denke an unsere erste Tochter, die ein paar Tage nach der Geburt starb. Hilfe, die nie zu spät kommt? Ist der Satz höhere Ironie oder Zynismus? Eine verwinkelte theologische Aussage, die erst auf der dritten Denkebene einen Sinn ergibt? Habe ich damals nicht genug gebetet? Man kann dieses schöne Lied sehr mit Karacho singen. Aber wie singt es eine, deren Mann gerade an Krebs gestorben ist? Einer, dessen Unternehmen gerade pleite ging? Wer darf und soll es mitsingen? Nur die Glücklichen im Glauben? Oder erwähnt er noch ein anderes Lied, was sie auch manchmal singen? Mein Jesus, ich lieb dich, ich weiß, du bist mein. Und dann heißt die Schlusszeile, ich lieb dich heute wie niemals zuvor. Bei diesen Worten müsste ich jeweils erst mal forschen, ob ich das so sagen könnte. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das in der Regel für Sonntagmorgen um 10.15 Uhr so bei mir nicht zutrifft. Also ich denke, das sind, und man kann da noch manches nachlesen, wirklich Sätze, über die man nachdenken kann. Und was er dann auch erwähnt, und da mache ich mir auch so meine Gedanken, weil früher wird die Lieder auch ohne Probleme gesungen, aber es fällt mir nicht mehr so leicht, wenn ich an Dietrich Bonhoeffer denke, der geschrieben hat, und reichst uns den schweren Kelch, den Bittern, des Leids gefüllt bis an den tiefen Rand. Oder auch Martin Luther, nehmen Sie den Leib, gut Erkind und Weib, lass fahren dahin. Also ich muss ehrlich sagen, ich kann es nicht mehr so singen wie früher. Auch egal, was du mir gibst, egal, was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott. Wenn ich das mitsinge, dann bete innerlich her, ich weiß nicht, wie ich in einer solchen Situation reagiere. Ich kann mich nur auf dich verlassen. Ja, das waren so die drei Gründe, warum ich eigentlich auf dieses Thema gekommen bin. Und dann habe ich mich gefragt, was kann ich aus der Bibel daraus lernen? Gibt es in der Bibel Lieder? Die Psalmen sind sehr bekannt, aber gibt es auch noch andere? Wie haben die damals gesungen? Die Israeliten im Alten Testament oder auch die neutestamentliche Gemeinde. Und da bin ich ein bisschen forschen gegangen. Was gibt es für Lieder? Eins haben wir ja schon gehört, was die Konzi am Anfang gelesen hat aus Jesaja. Das wird auch in meiner Bibel überschrieben. Ein Lied des Jesaja, wo es um Singen geht. Aber es gibt schon sehr früh in den ersten Mosebüchern Lieder der Bibel. Und ich möchte immer so einige Beispiele nennen. Ich habe eins gefunden in 2. Mose 15. Ich möchte Ihnen einen Ausschnitt lesen. Entschuldigung. Und zwar 2. Mose 15, Verse 1 bis 7. Damals sangen Mose und die Israeliten dem Herrn dieses Lied. Dem Herrn zu Ehren will ich singen, denn er hat siegreich seine Macht gezeigt. Ins Meer geworfen hat er Ross und Mann. Mit meinem Lobgesang will ich ihn preisen, den Herrn, der mir in Not zur Hilfe kam. Mein Gott ist er, ich rühme seine Macht. Ich preise ihn, den schon mein Vater ehrte. Welch großer Kämpfer ist er, dieser Gott. Das kündet uns sein Name, ich bin da. Die Streitmacht Pharao warf er ins Meer, die schnellsten Wagen und die besten Krieger. Die schnellsten Wagen und die besten Krieger. Im Schilfmeer sind sie allesamt versunken. Die Wasserfluten überrollten sie. Sie sanken in die Tiefe wie ein Stein. Herr, deine Hand erringt den Sieg. Oder aus dem Richter, wo auch wieder Gott geehrt wird für einen Sieg. Da sangen Deborah und Barak, der Sohn Abinoams, zu jener Zeit. Lobet den Herrn, dass man sich in Israel zum Kampf rüstete und das Volk willig dazu gewesen ist. Hört zu, ihr Könige, und merkt auf, ihr Fürsten. Ich will singen dem Herrn. Will singen dem Herrn, dem Gott Israels will ich spielen. Herr, Als du von Seir auszogst und einhergingst vom Gefilde Edoms, da erzitterte die Erde, der Himmel troff, die Wolken troffen vor Wasser. Und so weiter. Und der Schlussvers, den haben wir gerade gesungen, da heißt es, so sollen umkommen, Herr, alle deine Feinde, die ihn aber lieb haben sollen sein, wie die Sonne aufgeht in ihrer Pracht. Wenn wir diese Lieder bedenken, so sehen wir Gottes Lob, Dank, Ehre, aber auch Verkündigung. Und das war ja im Volk Israel sehr wichtig, dass man nicht nur Gott einfach lobt und sagt, du bist groß, du bist mächtig, sondern dass man immer wieder auch sagt, was hat Gott getan? Was hat er für uns getan? Wie hat er uns beschützt, bewahrt? Es sollten auch die nächsten Generationen wissen, Gott ist groß, aber was hat er getan? Und das war einfach nicht genug, nur Lob und Dank zu sagen, sondern auch die Taten bezeugen. Peter Strauch hat ja diesen Schlussvers, die Gott lieben werden sein, wie die Sonne vertont. Hier kommt auch der Lob Gottes, aber ein Stück auch Trost dazu. Das waren auch manche Lieder. Trost, wenn die Welt nicht so ist, wie wir es uns gern wünschen und wir nicht nur loben und preisen können, so wissen wir, Gott hat das letzte Wort. Aber es gibt auch ganz andere Lieder. Ich bin jetzt einmal drauf gestoßen, als ich die Bibellese gehabt habe, das 5. Mosebuch. Das hat wieder einen ganz anderen Inhalt. Und zwar 5. Mose 32. Es ist interessant, wie sehr unterschiedlich manche Lieder waren. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Ich lese schon sehr viele Jahre die Bibel. Manche Dinge überliest man manchmal und irgendwann macht es Klick und denkt man, ah, habe ich das schon mal gelesen? Das war nämlich wirklich eigentlich ein Lied zur Warnung des Volkes. Und zwar steht es im 5. Mose 32. Ich möchte nur einige Verse lesen. Da heißt es einmal am Anfang. Dann trug Mose, das ist im Kapitel 31, dann trug Mose vor ganz Israel, vor der gesamten Versammlung das folgende Lied vor. Den Himmel rufe ich als Zeugen an, die Erde höre meine Worte. Sie mögen strömen wie ein Regenschauer, der ausgedörrtes Land befeuchtet und niederträufelt wie der Tau, der ringsum alles junge Grün erquickt. Preist unseren großen und erhabenen Gott. Ich rufe ihn bei seinen Namen. Ihn, unseren Fels und starken Schutz, in allem, was er plant und ausführt, ist er vollkommen und gerecht. An niemand handelt er mit Trug und Tücke. Er steht zu seinem Wort, denn er ist treu. Doch dieses Volk ist treulos und verkehrt. Zu ihrer Schande muss ich es bekennen. Ganz aus der Art sind sie geschlagen. Sie können nicht mehr seine Kinder sein. Ist das der Dank für alle seine Güte, ihr unverbesserlichen Narren? Ist er es nicht, der euch geschaffen hat? Und wie ein Vater für euch sorgt. Und weiter ich lese noch in Ausschnitten, Vers 22. Mein Zorn ist gegen sie entbrannt. Ich schicke ihnen Feuer auf die Erde, damit es alles, was dort wächst, versenkt. Bis in die Totenwelt soll es sich fressen und auch den Grund der Berge unterhöhlen. Und dann weiter Vers 26 und 27. Fast hätte ich sie alle ausgerottet und niemand hätte mehr an sie gedacht. Doch will ich nicht, dass andere mein Tun missdeuten, dass ihre Feinde sich den Sieg zuschreiben. Sie würden sagen, das war unser Werk, statt einzusehen, dass ich der Herr es tat. Und dann noch Vers 36. Der Herr wird seinem Volk zur Hilfe kommen. Er wird Erbarmen haben mit den Seinen. Er sieht es ja, dass sie am Ende sind und dass die Starken wie die Schwachen fallen werden. Wieder ein ganz anderer Inhalt. Gottes Lob ist immer dabei, aber hier eigentlich ein Stück Warnung. Wir müssen uns vorstellen, das wird so geschildert, dass das Volk noch einmal ermahnt wird mit all den Gesetzen, bevor es ins gelobte Land einzieht, nach dem Auszug aus Ägypten, nach den langen Wanderungen durch der Wüste. Und dann wird das Lied des Mose genannt und hier wird noch einmal gewarnt eigentlich und eigentlich vorausgesagt, dass das Volk immer wieder ungehorsam wird und dass Gott es eigentlich ausrotten möchte, sollte, wollte und es doch nicht tut, weil er es liebt. Auch solche Lieder kennen wir in der Bibel. Ich kann hier nur manche Streiflichter weitergeben. Macht euch einmal die Mühe, man kann mit Hilfe von Lexika oder auch Begriffslexikon einmal so durchgehen, was gibt's für Lieder in der Bibel. Auch die Konkordanz ist hilfreich. Es ist ein reicher Liederschatz, der uns in der Bibel wiedergegeben wird. Wir müssen denken, dass hier im Volksleben Israels der Gesang eigentlich alltäglich war. Wie gesagt, es gab keine Berieselung, die wir heute haben, das war unmöglich. Man sang bei Hochzeiten, bei Hof zur täglichen Unterhaltung. Wolfgang hat uns schon erzählt, dass man auch gesungen hat, wenn jemand depressiv war, dem König Saul ist vorgespielt worden bei Hof. Man verabschiedete Freunde, begrüßte heimkehrende Sieger. Es gab fröhliche Lieder, Spottlieder, Lieder bei der Arbeit und auch Totengesänge. Und denken wir an die Klagelieder Jeremias, als Jerusalem zerstört war. Aber die bekanntesten Lieder sind natürlich die Psalmen, der Psalter, man sagt das Liederbuch des Alten Testaments. Und was natürlich klar ist, auch hier finden wir Lob und Anbetung Gottes. Hier nur einige Beispiele. Im Psalm 18 heißt es, herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Herr, mein Fels, meine Burg, mein Retter, mein Hort, auf den ich traue. Oder im Psalm 106, sehr bekannt, danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Wer kann die großen Taten des Herrn alle erzählen und sein Lob verkünden? Hier wieder, immer wieder der Hinweis, nicht nur einfach Anbetung, sondern das war in Israel wirklich Tradition bis heute. Wir wollen darüber reden, was Gott alles getan hat. Den kürzesten Psalm in der Bibel, das ist der Psalm 117. Den möchte ich auch ganz vorlesen, er hat nur zwei Verse. Lobet den Herrn alle Heiden, preist ihn alle Völker. Denn seine Gnade und Wahrheit waltet über uns in Ewigkeit. Halleluja. Interessanter Blick schon über Israel hinaus zu allen Völkern, die auch einmal Gott preisen werden. Oder 136. Dankt dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währt ewiglich. Und dann geht's weiter, der allein große Wunder tut. Und später, der sein Volk führte durch die Wüste. Also wieder, immer wieder das Verkünden, nicht nur Lob und Dank, sondern auch, was hat Gott alles getan? Viele dieser Psalmen kennen wir ja, die sind ja auch zum Teil heute vertont worden, die haben wir ja auch schon gesungen. Eine Anregung auch für unsere Lieder, neben Lob, Anbetung und Dank auch Verkünden des Evangeliums. Wir werden heute vielleicht weniger darüber reden, was Gott mit Israel getan hat, auch das, aber Evangelium weitergeben im Lied, darüber erzählen, was Gott an großen Erlösungswerk getan hat. Ich finde schon, das ist hilfreich, weil ich kann mich selber erinnern, in meiner Zeit, wo ich mich entschlossen habe, ganz mit Gott zu gehen, waren manche Lieder extrem hilfreich. Waren Aufforderung, Herausforderung. Willst du mit mir gehen oder nicht? Und das war auch Botschaft im Lied. Aber auch Israel kannte noch andere Psalmen, Lehrpsalmen. Psalm 1 ist bekannt, wo einfach auch gesagt wird, was es heißt, mit Gott zu gehen und wie soll man sich verhalten. Ich glaube, der Psalm 1 ist ja bekannt. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht. Anweisungen zum Lesen der Tora. Heute würden wir sagen, Anweisungen zum Lesen der Bibel. Oder der längste Psalm, den werde ich jetzt nicht vorlesen, der hat ganz, ganz viele Strophen, der Psalm 119. Aber hier kommt es immer wieder. Wie kann ich Gott dienen? Wie kann ich meinen Weg gut gehen? Wie kann ich mein Leben gestalten? Vers 9 ist vielleicht sehr bekannt. Wie kann ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich hält an deine Worte? Und dann gibt's auch Lieder, und das haben wir ja auch, die auch auf die Zukunft hinweisen, die schon messianische Hinweise enthalten. Sehr bekannt ist Psalm 22, das hat Jesus ja auch am Kreuz gebetet. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Oder Psalm 24 wird immer wieder im Advent zitiert. Mach die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Oder auch dann der Psalm 2, wo Jesus selbst es gegenüber den Schriftgelehrten zitiert und auf sich bezieht. Kundtun will ich den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Die Lieder singen von Gottes Plan, der noch aussteht, aber in Erfüllung gehen wird, diese messianischen. Und dann gibt's noch viele, viele Lieder, also der Psalm, die Psalmen sind ein reicher Liederschatz. Im Lied, im Gebet, von der Schöpfung, Morgenlieder und vieles mehr. Aber auch für Menschen, die damals gab es nicht nur Festzeiten und fröhliches Singen. Es gab Not, Bedrohung, Krankheiten und Streit. Und da kommen wir ein Stück dem, was Ulrich Eggers schreibt, ein Stück näher. Ich bewundere eigentlich immer wieder die Psalmbeter, dass sie so ehrlich mit Gott geredet haben. Ob sie es immer gesungen, hinausgeschrien, nur gebetet haben, man weiß es nicht. Aber gerade König David war sehr ehrlich vor Gott. Einige Beispiele, zum Beispiel Psalm 55. Gott, höre mein Gebet. Verbirg dich nicht vor meinem Flehen. merke auf mich und erhöre mich. Wie ich so ruhlos klage und heule, da der Feind schreit und der Gottlose mich bedrängt. Denn sie wollen Unheil über mich bringen. Oder Psalm 140. Errette mich, Herr, vor den bösen Menschen, behüte mich vor den Gewalttätigen. Und ich denke, das können wir auch vor Gott ausbreiten. Er kennt uns, er weiß, wie es uns geht. Wenn es uns schlecht geht, seien wir doch ehrlich vor ihm. Und besonders ist bei König David zu bewundern, dass er auch seine Schuld eingesteht. Und auch da sind uns Psalmen überliefert. Ich zitiere nur aus Psalm 51, den er geschrieben hat, nachdem der Prophet Nathan ihn nachgewiesen hat, dass er schuldig geworden ist an Ehebruch und Mord. Denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. Und ich weiß, dass es nur Gottes Gnade ist, die von der Schuld befreien kann. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Sind wahrscheinlich Gebete und Lieder, die wir sehr persönlich zu Gott sagen werden. Vielleicht nicht immer öffentlich. Oder nur mit einem Seelsorger, mit jemand, der uns sehr vertraut ist. Aber wir dürfen immer vor Gott ehrlich sein. Es hat eh keinen Sinn, wenn wir es nicht sind. Er kennt uns sowieso. Im Neuen Testament sind vor allem die Lobgesänge von Maria, der Mutter Jesu, Zacharias und Simeon, der als alter Mann noch den Messias als neugeborenes Kind sehen durfte, bekannt. Loblieder auf die großen Taten Gottes, ich denke, sie sind sehr bekannt. Man kann sie gerne im Lukas-Evangelium auch wieder neu nachlesen. Das Loblied der Maria wurde ja auch vertont. Habt ihr euch schon mal drüber nachgedacht, dass auch Jesus gesungen hat? Man denkt meistens nicht dran, aber erstens einmal wird im Matthäus-Evangelium zitiert und da sie den Lobgesang gesprochen hat, gingen sie hinaus an den Ölberg. Und Jesus hat immerhin 33 Jahre gelebt und bei den Festen Israels ist gesungen worden. Ich habe mir das eigentlich nie so ganz klar gemacht, aber Jesus hat sicher auch die alten Loblieder und Psalmen, die bei den jeweiligen Festen gesungen waren, mitgesungen. Die Lobgesänge und auch die Klagepsalmen, wo auch immer es gepasst hat. Und aus den Paulusbriefen kennen wir Christuslieder. Es wird immer wieder, wenn man Erklärungen dazu liest, gesagt, dass manche Teile aus den Paulusbriefen aus alten Christushymnen sind. Eins möchte ich vorlesen. Aus dem Philipperbrief, das ist wohl der bekannteste. Philipper 2, Vers 6 bis 11. Er, der Gott in allen gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, den Vater, die Ehre geben. Man nimmt an, dass das eigentlich Christushymnus war, der damals auch in den Hausgemeinden gesungen wurde, zitiert wurde, gebetet wurde. Was können wir daraus lernen? Ich habe jetzt so einen kleinen Streifzug durch Lieder der Bibel gemacht und man könnte noch viele, viele, viele nennen. Lieder sind Gebete, sind Reden mit Gott, das zeigt uns die Bibel. Gott hat uns durch Jesus Christus den Weg zu ihm geöffnet und lädt uns zur Gemeinschaft ein. Und so können wir zu Gott reden im Gebet und im Lied. Wobei Lieder ja sehr oft auch Gebete sind. Und Gott möchte, dass wir ihm anbeten. So wie die Menschen in der Bibel haben auch wir viel Grund zum Loben und Danken. Aber bei all den Lob- und Dankliedern, die wir heute singen, sollen wir nicht vergessen, dass wir von Gott einen Auftrag haben. Und da komme ich wieder zu den Bekenntnisliedern oder zu den Liedern, die Ruf zum Glauben bringen. Auch die sollten wir nicht vergessen. Die Aufgabe des Singens wird neben Loben und Dank aber auch sein, zur Umkehr zu rufen, zum Glauben zu rufen. Und wie gesagt, ich habe es aus eigener Erfahrung erlebt und auch bei anderen Menschen, dass Lieder, vor allem auch wenn ich an Progress denke, manche Lieder dort wirklich zum Glauben gerufen haben, hilfreich waren bei der Entscheidung. Und das Dritte, wir sollen ehrlich sein. Gerade aus manchen Psalmen Davids können wir lernen, dass Gott auch Klagen zulässt. Ich kann mich an manche schlaflose Nächte erinnern, wo ich frustriert war, wo ich traurig war, wo ich verärgert war, wo ich hilflos war. Und dann habe ich Gott, das habe ich einfach ein Stück von dem Psalmen Davids gelernt, dann habe ich Gott das alles hingeschleudert und gesagt, wie kannst du das machen und warum ist das so? Und ich stelle mir es doch ganz anders vor. Und gerade diese Begegnungen mit Gott waren, ich nenne es immer die heilsamen Nachtgespräche, waren ganz besondere Begegnungen mit Gott. Ich brauche ihm nichts vormachen, er kennt mich durch und durch, er weiß, wie es mir geht, aber ich darf es ihm auch sagen, so wie ich zu einem liebenden Vater kommen darf, Gott ist mehr als jeder liebende Vater. Und ich denke, das dürfen auch unsere Liedtexte ausdrücken. Wir haben vorhin gesungen, Krieg und Terror sind noch nicht gebannt. Auch hier drücken wir Dinge aus, die uns noch Mühe machen. Und wir dürfen es Gott hinlegen. Ich denke auch an manche andere Lieder. Ich kenne jemanden, die als bei dem Tod ihres Mannes singen konnte. Und sie sang, Lob sei dir auch unter Tränen, Lob sei dir auch, der dennoch liebt. Oder ein altes Lied, was wir früher oft gesungen haben. Doch wir wissen auch um Tränen und wir kennen Hohn und Spott. Wir können Gott das alles hinlegen. Wir dürfen ehrlich sein. Und wir sollen nur das singen oder beten, was wir ehrlichen Herzens haben. Und dann noch einmal Ulrich Eggers, ein kurzes Zitat. Ganz klar, manche sind unsere guten Absichten so stark und unsere Herzen so hoch gestimmt, dass wir uns in den Liedern tatsächlich zu großen Bekundungen aufschwingen und steile Aussagen im Glauben ergreifen. In solch einer emotionalen Aufwallung meinen wir, es dann sicher auch ehrlich und echt. Das will ich nicht kritisieren. Das habe ich vor allem auch gar nicht zu beurteilen. Es ist immer eine Sache zwischen Gott und jedem selbst, was ehrlich gemeint ist und was nur so dahergesagt. Außerdem tut es uns gut, wenn wir im Glauben etwas wagen und uns auch einmal weit aus dem Fenster hängen, solange es ehrlichen Herzens geschieht und in diesem Sinn echt ist. Lieder sind unglaublich wichtig für den Glauben. Gesungene Texte, Inhalt und Emotion vertiefen unsere Beziehung und prägen uns manchmal lebenslang. Was aber, wenn wir unbewusst lernen, dass es gar nicht so darauf ankommt, ob es auch stimmt, was wir singen und sagen, oder ob es nur fromme Lyrik ist? Mit einem, das tun doch alle so bei uns, mit dem Mitmachen, Nachmachen oder dem so tun, als ob, beginnt die Konditionierung für ein Doppelleben, das ich für verhängnisvoll halte. Und dann noch einen Punkt zum Abschluss. Auch in der Offenbarung wird von Liedern berichtet. Ein Blick in die Zukunft. Offenbarung 14, Vers 3 schreibt Johannes, sie sangen ein neues Lied vor dem Thron. Was werden sie wohl singen? Ich kann mich erinnern, als ich noch in der Kinderarbeit im CVDM war, im Jungscherclub, da haben einmal die Kinder gefragt, ja, was werden wir denn im Himmel für Lieder singen? Und man hat gemerkt, jeder stellt sich so diese Lieder vor, die ihm besonders gefallen. Ich denke immer dabei ans große Halleluja vom Händel. Aber ich glaube, das trifft die Sache nicht. Wir wissen es nicht. Es wird ein neues Lied sein. Ein Lied, das wir nicht mehr kennen. Es wird dann nicht mehr Klage sein, nicht mehr Verkündigung. Es wird nur immer Lob und Dank sein. Aber es wird ein Lied sein, das die singen, die zu Gott gehören. Und wie es sein wird, wir wissen es nicht. Gott schenkt es uns dann. Und wir müssen uns vorstellen, das wird eine ganz neue Zeit sein. Wir haben ja ein Lied, wo wir immer singen, ich bete dich an 10.000 Jahre und in Ewigkeit. Nein, nicht 10.000 Jahre. Ewigkeit hat nichts mit Zeit zu tun. Ich erinnere noch einmal an den vorigen Gottesdienst vorigen Sonntag, wo Wolfgang erwähnt hat, Gott hat die Schöpfung nicht in der Zeit gemacht, sondern Gott hat alles geschaffen. Die Zeit, den Raum, und da stehen wir. Aber wenn wir mal in der Ewigkeit bei ihm sind, dann sind wir bei Gott. Wie das aussehen wird, kein Raum, keine Zeit, ich kann das mir nicht vorstellen. Und auch Johannes konnte nur mit Mitteln, die er zur Verfügung hat, versuchen, etwas zu schildern. Aber ich freue mich drauf auf die Zeit. Es wird ein neues Lied sein, wo wir ganz bei Gott sind und wo Lob und Dank dann vorherrschen werden. Aber solange wir in dieser Welt leben, können wir uns das Paradies nicht schaffen, auch wenn wir nur Lob und Anbetung sind. Wir sind noch gefangen in unserer Zeit. Wir müssen noch Evangelium weitersagen. Aber wir dürfen auch Gott loben und ihm danken. Und dazu möchte ich jetzt eigentlich einladen, das wollen wir jetzt auch gemeinsam tun, nicht nur drüber reden, sondern es wirklich tun. Amen.